Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus München zugeschaltet in der Telefonleitung ist Professor Michael von Brück. Herr Professor, sind Sie mit in der Leitung?
Ja, guten Abend, Herr Steininger. Ich hoffe, Sie können mich hören.
Ja, ich kann Sie sehr gut hören. Herzlichen Dank, dass Sie
uns
in die Sendung gekommen sind.
Ja, ich begrüße auch alle Hörer sehr herzlich und freue mich auf eine hoffentlich intensive Stunde.
Ja, wenn ich ganz kurz ein paar Worte zu Ihnen sagen darf, Sie leiten den Lehrstuhl für Religionswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie sind aber neben evangelischer Theologe auch Zen- und Yoga-Lehrer.
Ja.
Und Sie haben eines Ihrer letzten Bücher war mit dem Titel Grundzüge einer modernen Anthropologie, das Sie gemeinsam mit Günter Rager geschrieben haben.
Ja, ja.
Und wir dachten, dass es interessant wäre, sich einfach mit Ihnen darüber zu unterhalten, als Theologe, als evangelischer Theologe, der einen intensiven Hintergrund eben auch in östlicher Spiritualität, in Zen-Buddhismus und in Yoga hat. Unser Menschenverständnis hat sich in den letzten 200 Jahren ja radikal verändert. Es hat sich mit der modernen Naturwissenschaft auseinandersetzen müssen und hat sich auch damit auseinandersetzen müssen, dass unser westlich abendländisch christlich geprägtes Menschenbild immer mehr ein Teil eines Konzertes verschiedener Menschenbilder sind, die wir erst jetzt richtig kennenlernen. Hier vor allem eben auch die großen asiatischen religiösen Traditionen wie Buddhismus und Hinduismus. Was würden Sie sagen, sind die Herausforderungen eines interkulturell geprägten, modernen Verständnisses unseres Menschseins? Was kann man heute überhaupt noch mit einer gewissen Plausibilität sagen, wenn man die Frage stellt, wer ist der Mensch eigentlich?
Ja, Sie haben schon die beiden großen Bewegungen genannt, die ich auch als Ausgangspunkt dieser modernen Anthropologie nehme, um dann neu die Frage nach dem Menschen zu stellen. Das eine ist seit der Renaissance die Naturwissenschaft und Technik und dann seit der Aufklärung und vor allem dem 19. Jahrhundert die Globalität der Welt, die Verschiedenheit der Kulturen. Nun ist es so, es ist ja nicht nur die Naturwissenschaft als theoretisches Erkenntnismodell, sondern vor allem die Technik, die aus den wissenschaftlichen Möglichkeiten gefolgt ist, die unsere Welt radikal verändert hat. Und Soziologen, wie zum Beispiel Hartmut Rosa, aber das ist auch schon viel älter beobachtet worden, sagen, dass diese große Veränderung vor allem eine Veränderung der Beschleunigung ist. Das heißt, alle Lebensprozesse haben sich radikal beschleunigt, nicht nur unsere Verkehrsmittel, sondern alles, was wir umsetzen an Wissen, an Umgestaltung der Welt, unsere Lebensrhythmen haben sich beschleunigt. Das ist das eine. Und das ist natürlich in der ganzen Welt so, insofern alle Kulturen, der ganze Globus, also von dieser modernen, naturwissenschaftlich-technologischen Zivilisation erfasst ist. Das andere ist, dass aufgrund der europäischen Geschichte selbst, nämlich der Konfessionskämpfe, die natürlich auch politische Kämpfe, Verteilungskämpfe, auch um ökonomische Güter waren, also Reformation gegen Reformation und dann vor allem der verheerende 30-jährige Krieg im 17. Jahrhundert, zu dem geführt haben, was wir die moderne Aufklärung nennen. Das heißt, eine Kultur, die auf Wissen, auf Vernunft gegründet ist, die jedem Menschen unabhängig von seinem religiösen Glauben, unabhängig von seiner kulturellen Herkunft zugesprochen wird. Und nun ist es eben interessant zu sehen, dass das, was wir heute erleben, als die Globalisierung der Kulturen und wie Sie das auch schon in der Anmoderation gesagt haben, das Interesse an den asiatischen Kulturen eigentlich in der Aufklärung beginnt. Voltaire und andere benutzen ihre ersten Kenntnisse von den indischen Upanishaden, von den Vedas, später dann auch von buddhistischen Schriften dazu, um ein Gegenmodell zum christlichen Weltbild zu entwerfen, das sich ja eben entzweit hatte und in grauenvollen und ja fast Mitteleuropas total verwüstenden Konfessionskämpfen entladen hatte. Nicht wahr? Man kann das also sehr deutlich sehen, wie die Aufklärer nach einer neuen geistigen Welt ringen. Und zwar nicht nur die jetzt außerhalb der Kirche stehen oder kirchenkritisch waren, sondern man kann das interessanterweise um 1600 auch bei den Jesuiten beobachten, die also zum Beispiel in China als Missionare tätig waren und dann das Gefühl hatten, ja, diese chinesische Zivilisation ist ja unserer in Bezug auf ziviles Verhalten, auf politische Mäßigung und so weiter, haushoch überlegen. Und sie haben Briefe nach Hause geschrieben, also nach Italien, es waren italienische Missionare, um Matteo Ricci und andere, die dann in Europa verbreitet wurden und die großen Geister der Aufklärung faszinierten. Allen voran Leibniz, der große Mathematiker und Philosoph, der von diesen anregenden Berichten der Jesuiten so begeistert war, dass er sagte, ja, man müsste eigentlich chinesische Missionare nach Europa einladen, um den Europäern einen zivilisierten Umgang miteinander beizubringen. Und das hat sich dann fortgeführt, der Osten als Alternative, in der Romantik etwa, schon in der späten Goethezeit, in der Frühromantik und in der Spätromantik, dann ganz besonders auch in dem Umbruch, oder ich möchte eher sagen, im Zusammenbruch der europäischen Kultur, genau vor 100 Jahren, nämlich zu Beginn des Ersten Weltkrieges, als man sagte, so geht es nicht weiter. Die Literaten, die Künstler, Philosophen über die Grenzen Europa, also über die europäischen Grenzen hinweg in Frankreich, in Deutschland, in Italien, meinten, wir müssen eine neue Basis für eine Kultur finden und das Licht könnte aus dem Osten kommen. Das ging bis weit hinein in die Kirchen. Kein geringerer als der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer, der dann als Märtyrer in den KZs der Nationalsozialisten gelitten hat und auch umgekommen ist, ermordet wurde. Bonhoeffer hat in einem Brief die Vermutung geäußert, man müsse sich nach Asien wenden, um auch einen neuen kulturellen Impuls zu gewinnen. Also das, was wir heute empfinden, ich will es kurz machen, es ist eine lange und ungeheuer spannende Geschichte. Das, was wir heute empfinden, dass die moderne Kultur nur dann überleben kann, wenn die Weltkulturen tatsächlich zusammenkommen. Das hat schon eine längere Geschichte. Und heute, aufgrund der technischen Möglichkeiten, aufgrund der politischen Veränderungen, haben wir eben die Möglichkeit, und meine eigene Biografie ist ein Beispiel dafür, die anderen Kulturen, besonders die asiatischen, nun nicht nur abstrakt kennenzulernen und durch Bücher, sondern tatsächlich in diese Länder zu gehen, sich den religiösen Ritualen, den Praktiken der Meditation und der Philosophie auszusetzen, davon zu lernen und tatsächlich nun ein Menschenbild und Weltbild zu entwerfen und vielleicht entsprechend eben danach auch zu praktizieren, das den Einseitigkeiten in unserer kulturellen Entwicklung eine komplementäre Möglichkeit an die Seite stellt.
Jetzt haben Sie ja wirklich schon einige sehr zentrale Themen hier angeschnitten. Sie haben interessanterweise weniger die Wissenschaft als die Technik betont und mit ihr auch die Beschleunigung. Das ist ja eine Herausforderung, die eben nicht eine genuin westliche Herausforderung ist, sondern eine globale Herausforderung.
Ja.
Und Sie haben auch betont, die Verunsicherung des westlichen Selbstbildes schon eben durch die Konfessionskriege, den 30er-Jährigen Krieg, die Antwort eigentlich in der Säkularisierung des westlichen Denkens durch den Kontakt mit den Kulturen in Indien und China auch eine Relativierung des eigenen Menschenbildes. Es kommt auch dazu, dass es ja auch eine Geschichte, ich habe es mit dem Stichwort Säkularisierung angesprochen, der Austrocknung der westlichen Spiritualität in den letzten 200 Jahren Teil der westlichen Geschichte ist und dass viel einer spirituellen Neugeburt am Interesse eigentlich auch über den Umweg zumindest der östlichen Spiritualitäten geht.
Ja, ich würde es aber noch ein bisschen präziser fassen. Also es ist so, wenn man etwa um 1900 die Literatur anschaut, also jetzt nicht nur die Predigten in den Kirchen, sondern die Erbauungsliteratur, die gelesen wurde, Aber wenn man auch etwa in Hymnenbücher, Gesangbücher hineinschaut, die also weit über jetzt nur eng begrenzte intellektuelle Kreise hinaus ja die Menschen in den Kirchenbänken erfasst haben, dann findet sich schon so etwas wie eine Naturmystik, eine Begeisterung angesichts des unendlichen Himmels. Nicht wahr? Also der berühmte Satz von Immanuel Kant, seine Religion gründet sich auf den gestirnten Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Das ist also nicht nur der Philosoph in Königsberg gewesen, sondern ich habe gerade jetzt für meine Vorlesungen im letzten Semester über Rainer Maria Rilke eine solche Naturfrömmigkeit um 1800, also auch in Hymnenbüchern und Gesangbüchern, ausgraben können. Nicht? Also das, was bei Beethoven, also bei Schiller etwa in der Ode an die Freude oder dann bei Beethoven in seiner Vertonung herauskommt, das ist nicht nur auf ganz wenige beschränkt gewesen. Also diese Austrocknung der Spiritualität, von der wir heute manchmal reden, scheint mir nicht ganz die Sache zu treffen. Also es ist sehr, sehr vielfältig gewesen und die mystischen Traditionen waren präsent. Man denke da nur auch in der Dichtung eben an den späten Goethe oder an Hölderlin später oder Novalis. Das sind natürlich Leute, die nun nicht von den Millionen in den Arbeitervierteln und auf dem Lande gelesen wurden, die aber doch das geistige Klima ganz erheblich mitgeprägt haben. Ich glaube, es ist eben dann doch noch etwas anderes, nämlich der Zusammenbruch Europas Ende des 19. Jahrhunderts. Nicht wahr? Man macht sich ja keine Vorstellung heute davon, mit welchem Fortschrittsoptimismus Europa in die Zukunft blickte. Die Dampfmaschine, die Technik hatte die Welt revolutioniert. Man glaubte, in eine rationale, vernünftige Welt einzutreten. Man glaubte, die zumindest latenten politischen Konflikte vernünftig lösen zu können. Man glaubte, Armut im Wesentlichen beseitigen zu können, Bismarck'sche Sozialgesetzgebung in Deutschland und so etwas. Also der Fortschrittsoptimismus, der Stolz auf die europäische Kultur. Mit diesem Stolz begründete man ja auch den Kolonialismus. Man sagte, wir müssen den anderen Völkern, die im Irrtum und im Elend leben, nun endlich die Segnungen der europäischen Zivilisation bringen und die sind mit dem Christentum verbunden. Das ist im Wesentlichen diese Missionierungsbewegung, die geistige Form des Kolonialismus. Und dann bricht das plötzlich alles zusammen in diesem entsetzlichen Ersten Weltkrieg, der für undenkbar gehalten wurde von den Intellektuellen auf allen Seiten. Stefan Zweig, der große Romancier und Schriftsteller, schreibt ja sein berühmtes Buch Die Welt von gestern im Rückblick, nicht wahr, wo er auf das ferne Siècle zurückblickt mit einem nostalgischen Blick. Da war Europa schon eins, man konnte ohne Pässe reisen und jetzt plötzlich bricht das zusammen. Und es ist ja nicht nur ein Zusammenbruch des Christentums, es ist ein Zusammenbruch der Rationalität, ein Zusammenbruch der ganzen europäischen Werte. Und nun sucht man nach etwas Neuem und das ist die Situation eigentlich bis heute.
Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass das eben nicht nur ein Zusammenbruch des westlichen Selbstverständnisses war, sondern auch ein Zusammenbruch des westlich-christlich-abendländischen Menschenbildes?
Ja,
und wenn was geschieht hier? Was kommt stattdessen? Was sind die Tendenzen, die sich hier einfach als neue attraktive Alternativen zeigen?
Ja, also Sie sprechen das genau so an, wie ich das also auch sehe. Es ist ein Zusammenbruch auch des westlichen Menschenbildes. Wodurch ist das gekennzeichnet? Es war gekennzeichnet durch das, was man in der Christentumsgeschichte Dominium Terrae genannt hat auf Lateinisch, also die Herrschaft des Menschen über die Welt, über die Natur. Nach dem Motto, macht euch die Erde untertan. Dass wir heute entdecken, dass es in der Bibel auch anders gemeint und es ist nicht Herrschaft, sondern ist gemeint im Sinne von Pflege. Das ist ja alles richtig, aber das gesamte 19. Jahrhundert, 18. 19. Jahrhundert ist von diesem Herrschaftsgedanken geprägt. Die Natur muss durch diese Zivilisation, durch diese christlich zivilisierte Menschenform gebändigt, gezähmt werden. Das bedeutet ein dualistisches Weltbild. Das heißt, der Mensch setzt sich der Natur, übrigens auch seiner eigenen Natur, entgegen. Er glaubt, mit Mitteln der Ratio, der Vernunft, die Welt beherrschen zu können. auch sich selbst beherrschen zu können. Nicht der erste Knacks an diesem Weltbild wurde natürlich ja schon durch Sigmund Freud und Friedrich Nietzsche Ende des 19. Jahrhunderts gesetzt. Aber dann wurde eben deutlich, auch im politischen Bereich herrscht alles andere als die Vernunft. Und dieses Weltbild, der Mensch als Herrscher der Welt, der Mensch als Macher, als der, der alles manipulieren kann, sich auch, das brach zusammen. Und deshalb haben dann natürlich Irrationalismen aller Art, man braucht sich nur in der bildenden Kunst umzuschauen, oder Orientalismen aller Art, man muss nur den Jugendstil und dann etwa den Expressionismus anschauen, oder eben solche literarischen Werke wie etwa Hermann Hesses Siddhartha oder die ersten Buddha-Filme, die dann gedreht wurden in den 20er Jahren, große Konjunktur gehabt, wo es nun eben darum geht, der Mensch muss sich selbst zum Gegenstand machen, der Mensch muss sich selbst erziehen und zwar nicht nur durch Rationalität, sondern er muss seine Gefühle entdecken, mit anderen Worten, er muss Gefühl und Verstand in Einklang bringen und das wird dann die Spiritualität, die ausgehend etwa von Hermann Hesses Siddhartha die 20er Jahre ganz stark prägt. Dass das dann wieder im Desaster endet, hat also dem Ganzen nur noch die Krone aufgesetzt. Ich war nach dem Zweiten Weltkrieg, war der Zusammenbruch ja dann vollends da.
Ich meine, Hermann Hesses Werk geht ja hier fast exemplarisch an einer Suchbewegung, die einerseits tief europäische Wurzeln hat, aber eben mit Siddhartha und anderen Werken einfach weit in ein Kulturerbe, in ein globales Kulturerbe ausgreift.
Ja.
Und hier ja auch interessanterweise ein Autor ist, der in den 20er Jahren geschrieben hat, aber seine Wirkungsgeschichte in den 60er Jahren eigentlich weltweit, also vor allem in den USA, richtig zum Durchbruch gekommen ist.
Das ist richtig. Aber ich möchte es vielleicht nochmal deutlich machen, auch, also, dass die Hörer nicht den Eindruck kriegen, das ist eine Sache der elitären Bildungseliten oder des Bürgertums, sondern man kann es auch deutlich sehen, wie mir scheint, an der Wirtschaftsphilosophie. Nicht denken Sie an Max Weber, den nun wirklich großen Soziologen und Religionssoziologen, um 1900, 1910. Max Weber meint ja in seinen Wirtschaftsanalysen und er fragt ja, wie kommt es dazu, dass in manchen Ländern also eine wirtschaftliche Entwicklung einsetzt, in anderen nicht. Für ihn ist das mit der Religion, also mit den jeweiligen Glaubensvorstellungen und eben mit der Anthropologie verknüpft. Und er sagt nun, und er untersucht ja verschiedene Kulturen der Welt, einschließlich der indischen, und er sagt, es ist die Prädestinationslehre, die ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass wirtschaftliche Aktivitäten im Sinne der Herrschaftsideologie, wie ich sie eben beschrieben hatte, freigesetzt werden. Was ist das? Prädestinationslehre bedeutet, ich bin, wie ich bin, mein Charakter ist festgelegt, Gott hat mich zum Heil oder zum Bösen prädestiniert, also vorbestimmt. Ich kann daran nicht viel machen, das ist Calvinismus, das geht zurück tatsächlich auf die Reformationszeit, also das 16. Jahrhundert, Calvin in Genf. Und davon waren nun weite Teile Deutschlands, vor allem aber natürlich die Niederlande, gezeichnet. Und die Argumentation ist nun die, dass er sagt, naja, der Mensch kann vielleicht durch wirtschaftlichen Erfolg sich vergewissern, dass er zum Guten prädestiniert ist. Oder indem er also entsprechend handelt, aktiv ist, bekommt er einen Spiegel vorgehalten und er ahnt vielleicht, dass er zum Guten prädestiniert ist. Das war zusammengebrochen und das ist also, man wird heute Weber nicht mehr einfach so folgen, aber das hatte eine entsprechende Wirkung in dieser Zeit und das ist zusammengebrochen. Was wir in den asiatischen Kulturen an neuem und anderem Menschenbild lernen, ist nämlich genau das Gegenteil. Der Mensch ist nicht fertig, er ist nicht prädestiniert, er ist nicht so oder so, gut oder sündhaft oder dies oder das, sondern er kann sich entwickeln. Er kann sein eigenes Schicksal selbst gestalten. Das ist im Wesentlichen die Karman-Lehre, die ja die gesamten indischen Religionen durchströmt und die mit dem Buddhismus dann natürlich auch nach Ostasien gegangen ist. Mit anderen Worten, das Bewusstsein ist nicht fest, der Charakter ist nicht ein für allemal geprägt, sondern durch Übung, durch spirituelle Praxis, durch ein selbst in die Hand genommenes Reifwerden, ich sage immer durch bewussten Umgang des Bewusstseins mit sich selbst, das ist meine Definition für Spiritualität, kann der Mensch reifen. Und das im Kontext natürlich der gesamten Welt, aller anderen Lebewesen, letztlich vielleicht eines universalen Geistes, wenn man es also religiös ausdrückt. Und das ist etwas Neues. Und das ist, wenn man so will, eine außerordentlich gute Nachricht, denn der Mensch bisher hat sich ausgezeichnet durch Gewalt, Kriege, Eifersucht, Neid, Hass und so weiter. Das wird auch weiter noch so sein, aber man kann etwas daran machen. Man kann die Funktionsweisen des eigenen Bewusstseins, wozu Denken genauso wie Fühlen, also Kognition und Emotionen gehören, die kann man entdecken, die kann man prägen und die kann man formen. Und das ist, wenn man so will, der ganze Inbegriff der modernen Spiritualität, wie wir sie heute haben.
Würden Sie darin wirklich den Kernunterschied festsetzen, dass dieser Grundgedanke, der Mensch kann sich durch Bewusstseinsschulung ändern, ja, dass das der Kernunterschied eines asiatisch-religiös gefärbten Menschenbildes ist gegenüber einem abendländischen, Sie haben ja vor allem das Calvinistische betont, ja. Das ist natürlich diese Prädestination ist natürlich etwas, was weder im Lutherchristentum noch im Katholizismus genauso gesehen wird. Aber würden Sie hier den Kernunterschied setzen?
Ja, im Luthertum und Katholizismus ist es natürlich die Sündenlehre. Da ist diese doppelte Prädestination nicht da. Aber der Mensch ist doch erheblich stärker vorgeprägt. Er kann natürlich, jedenfalls im Katholischen, gute Werke tun. Er kann durch die Sakramente und im gesamten kirchlichen Rahmen sein Schicksal verbessern. Er kann sich, wenn man so will, zum Heil hin orientieren, aber seine sündige Natur überwindet er letztlich nicht. Und das ist im Luthertum ganz genauso. Also da ist es wahrscheinlich nicht so krass, aber und man würde nicht sagen, es sind radikale Unterschiede, aber es sind doch erhebliche Unterschiede. Und das ist in der modernen Spiritualität, wie sie aus Asien kommt, ganz anders. Ich sehe hier tatsächlich einen Grundunterschied. Nur kann man das natürlich verschieden bewerten. Es gibt Kritiker, gerade auch aus christlichen Kreisen, die sagen, der Mensch ist mit einem solchen spirituell östlichen Weltbild überfordert. Er kann das nicht, sich sozusagen am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Aber das ist natürlich jetzt wieder eine Weltbildfrage. Mhm. Natürlich kann er das nicht. Man kann sich nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Aber es ist eben gar nicht der eigene Schopf, sondern menschliches Leben, auch menschliches Bewusstsein, ist zutiefst eingebettet und verbunden in die gesamten Zusammenhänge der Natur. Natur und Geist sind nicht zwei verschiedene Realitäten, wie das ja nicht erst seit Descartes die europäische Denkform ist, sondern geht letztlich zurück bis Platon, sondern Natur und Geist sind unterschiedliche, ich will mal sagen, Grade von Subtilität, ein und derselben Wirklichkeit. Das heißt, durch geistiges Handeln, durch geistige Prozesse kann Natur verändert werden und Natur, was wir als Natur erleben, umgekehrt verändert auch wieder geistige Prozesse. Also das, was wir in der ganzen Psychosomatik etwa heute als selbstverständlich erleben, das ist mühsam durchkämpft worden. Und das beruht auf einem solchen nicht-dualistischen Weltbild. Und das scheint mir tatsächlich eine große Alternative zu sein zu dem, was wir bisher hatten. Natürlich, man kann immer sagen, selbstverständlich gibt es auch in der christlichen Mystik, gibt es im Neuplatonismus, der die ganze europäische Tradition, auch die Christentumsgeschichte durchzogen hat, nicht-dualistische Tendenzen. Das ist richtig und das ist erfreulich und daran kann man anknüpfen. Aber die Stimmung des Menschen gegenüber sich selbst, die war in der europäischen Geschichte weitgehend dualistisch.
Wie würden Sie die Gegenwartssituation einschätzen? So wie Sie sie gerade geschildert haben, klingt es ja ein wenig, als wäre das eben ein Umbruch von traditionell abendländisch christlichen Werten zu Werten, die sehr stark eben aus der vedantischen Tradition, aus dem Hinduismus, dem Buddhismus kommen, sich zuwendet. Ist das der Fall oder ist gleichzeitig eine Pluralisierung dieser Wertehaltungen der Fall? Weil neben der Rolle zum Beispiel der asiatischen Religion ist es ja auch interessant, dass es zu einer Renaissance von Formen der Spiritualität gibt, die eigentlich am Anfang der Spiritualität standen, nämlich dem Schamanismus. Das heißt, es gibt eine Zuwendung an schamanischen Traditionen, sei es in Lateinamerika, sei es in Sibirien, sei es in Afrika. Erleben wir eine Pluralisierung des Weltbildes am Anfang des 21. Jahrhunderts? Sehen Sie das als eine der Grundtendenzen oder gibt es hier eine eindeutige Entwicklung in eine bestimmte Richtung?
Also eine eindeutige Entwicklung in eine bestimmte Richtung sehe ich nicht, aber ich sehe doch eine Tendenz. Also die völlige Pluralisierung sehe ich nicht. Denn das, was von schamanischen Weltbildern, Menschenbildern rezipiert wird und bei uns dann auch in entsprechenden Ritualen, Heilungsritualen etwa auch umgesetzt wird, das ist genau dieser Aspekt, den ich schon jetzt unter anderen Gesichtspunkten erörtert hatte, nämlich diese Nicht-Dualität von Natur und Geist. Und es kommt noch was dazu, und die Nicht-Dualität des Lebens, der Lebensverbundenheit zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen und eventuell noch Formen von Lebewesen, die wir gar nicht jetzt sinnlich wahrnehmen, und Engelwesen und so weiter. Also das ist eine doppelte Nicht-Dualität, wenn man so will, und in diese Tendenz scheint es mir zu gehen. Ich sage nochmal, ich bin nicht der Meinung, dass das jetzt eine Wegwendung von der europäischen Tradition hin zu Asien wäre, sondern wir haben ja auch in der europäischen Tradition entsprechende Traditionen durchaus da. Also in der Mystik, im Neuplatonismus nannte ich, etwa dann auch in der Naturphilosophie der Renaissance zeigt sich das wieder. Also das ist einer meiner Doktoranden hat es mal in einer seiner Arbeiten zu diesen Themen die Rückseite der Aufklärung genannt, nicht? Also diese Bewegungen waren auch immer da. Aber sie sind nicht prägend für die Kultur in dem Sinne gewesen, dass sie die fundamentalen Prozesse der Kultur, die Wirtschaftsprozesse, die politischen Prozesse gesteuert hätte. Und das ändert sich heute. Und zwar, es ändert sich dramatisch. Und es muss sich ändern. Ich bin ja ganz und gar Optimist und begrüße diese Veränderungen sehr stark, weil das Überleben der Menschheit, und ich zitiere jetzt einen berühmten Satz von Erich Fromm, dem großen Psychologen, der Freud weiterentwickelt hat und auch soziologisch entsprechende Konsequenzen gezogen hat, der nämlich sagt, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit hängt das Überleben der Menschheit von einem grundlegenden Bewusstseinswandel ab. Mhm. Und ich glaube, Fromm hat recht, und in den heutigen ökologischen Bewegungen, ich möchte eher lieber sagen ökosophischen Bewegungen, also steckt nicht einfach der Logos, die Rationalität drin, sondern die Sophia, die Weisheit, also ökosophischen Bewegungen, gefällt mir viel besser, in denen also die Mitwelt des Menschen nicht einfach als Umwelt betrachtet wird, denn Umwelt ist ja wieder ein Wort, was verräterisch ist, nicht? Der Mensch ist wieder im Zentrum und von ihm aus projiziert er alles nach außen. Er ist das der Mittelpunkt und er hat eine Umwelt. Nein, alles andere ist Mitwelt. Und das ist schon mal eine ganz andere Haltung. Und genau diese Haltung wird nun sowohl durch schamanische Weltbilder als auch durch die Hinduismus und Buddhismus und Taoismus vermittelten Bewusstseinsformen, Formungen, also die Meditationstechniken, wie wir sie heute erleben und praktizieren, gestaltet. Und das ist tatsächlich, wie mir scheint, etwas Neues.
Lassen Sie mich die Frage auch in einem konkreten Teilaspekt unseres Menschenbildes stellen. Wenn wir uns die menschliche Freiheit und unser Verständnis der menschlichen Freiheit ansehen, da haben wir ja in unserer westlichen abendländischen Kultur eine spezielle Vorstellung der menschlichen Freiheit entwickelt, die sehr stark auch mit der Entwicklung des Individualismus, die vielleicht in unserer abendländischen Geschichte seit den Griechen eine besondere Ausprägung gefunden hat, wo sowohl die Verantwortung als auch die Demokratiefähigkeit als auch die erwachsene, eigenständige Rationalität etwas ist, das Teil unseres Verständnisses ist, ein moderner Mensch, ein moderner Bürger zu sein. Mhm. Hinduismus, Buddhismus haben mit der Karma-Lehre ja ein anderes Verständnis von Freiheit. Würden Sie hier sehen, dass hier auch ein spezieller Beitrag ist, der wirklich auch gerade aus der westlichen Bewusstseinsgeschichte wichtig ist, um in diesen globalen Kontext eingebracht zu werden? Oder würden Sie ja auch sagen, dass eigentlich diese vedantischen Vorstellungen von Freiheit in dem ganzen karmischen und Wiederverkörperungskontext hier uns mehr zu sagen haben?
Ja, also ich sehe das nicht als Widerspruch, und das ist ja auch, kommt in meinem Buch zur Anthropologie deutlich heraus, wo ich das ja im Einzelnen ausarbeite, übrigens auch eben auf eine andere Art der Erkenntnistheorie und Psychologie bezogen. Und es ist auch meine eigene Lebensgeschichte. Ne? Ich lebe in beiden Kulturen eigentlich zugleich. Wenn man mich fragt, ich bezeichne mich meistens als werdenden Christen und werdenden Buddhisten zugleich. Das ist für mich gerade an diesem Punkt kein Widerspruch. Natürlich haben wir von der griechischen Antike bis also zur modernen Gesellschafts- und Persönlichkeitstheorien diese Entwicklung des Freiheitsbegriffs. Und er ist immer auf der einen Seite, jedenfalls in der europäischen Geschichte, ein vom Individuum her konzipierter Begriff gewesen, also Freiheit vor allem von staatlichen Zwängen und so weiter und so fort, Bevormundungen aller Art, aber auch ein kollektiver Begriff, in dem eben ganze Gruppen um ihre Freiheit stritten. Ich war auch in der griechischen Polis, waren es natürlich nur die freien Bürger und Männer, nicht die Sklaven und die Frauen und die anderen, die diese Freiheit und Mitbestimmung des Gemeinwesens, also im Sinne der Demokratie in der Polis, genossen haben. Und das geht natürlich so durch die ganze europäische Geschichte hindurch. Es ist aber ja eben nicht nur die Freiheit von etwas, sondern Freiheit ist auch immer Freiheit zu etwas. Und das ist natürlich auch schon von der stoischen Philosophie, von der spätantiken Stoa, über die entsprechenden Ordenstheologien, die spielen hier eine ganz große Rolle, also Theologien etwa der Franziskaner und auch Dominikaner, bis in die Moderne hinein geprägt worden. Der Mensch ist also nicht nur frei von Zwängen und vor allem dann eben staatlichen Zwängen, sondern er ist als Subjekt nur dann frei, wenn er frei ist zur Liebe zum Beispiel. Also das wäre jetzt der christliche Aspekt zur Liebe und zur Verantwortung. Und das ist natürlich erst möglich, wenn die Persönlichkeit integriert ist. Nicht wahr? Man kann nicht einfach, und das ist natürlich schon Gegenstand der ganzen Ordensliteratur, gerade auch bei den Franziskanern, man kann nicht einfach lieben wollen oder Liebe verordnen. Du musst lieben, du sollst lieben, das funktioniert nicht, haben wir ja 2000 Jahre lang gesehen. Sondern die Persönlichkeit, das Ego, das in seinem Streben immer nach persönlichem Vorteil und eigener Perspektive sucht, muss, und das ist nun die Formulierung ja nicht des Ostens, sondern der westlichen Traditionen, das Ego muss sterben, es muss abgetötet werden, damit es frei wird für eine, ja, wie soll ich sagen, Perspektive des Ganzen, für das Offene, für die Weite und so weiter. Also Freiheit hängt dann an dieser Selbstkultivierung. Und genau da bin ich jetzt mit anderen Worten und in anderer Terminologie bei den asiatischen Kulturen. Karma ist einfach, wie mir scheint, vernünftig. Es ist eine Anschauung, eine Lebensanschauung, die meines Erachtens plausibel und in sich stimmig ist. Denn was ist es? Karma bedeutet Kausalität, ist nichts anderes als Kausalität, aber eben nicht nur eine Kausalität, die von A auf B wirkt, sondern die, indem sie von A auf B wirkt, A auf A selbst zurückwirkt. Das heißt, die Wirkung auf B verändert A selbst, um es jetzt mal formal logisch auszudrücken. Kausalität also im reziproken Sinne. Indem ich etwas tue und immer wieder tue, präge ich mich selbst und verändere mich selbst. Das ist Karma und das ist schlicht und einfach eine Logik der Wechselseitigkeit, der wechselseitigen Beziehungen, die schlicht und einfach, wie mir scheint, stimmig ist. Und das, was wir im Sprichwort so ein bisschen vereinfacht haben, wie es in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus, tatsächlich in die Praxis, in der Lebenspraxis, individueller, kollektiver, in der ganzen Natur erkennt.
Lassen Sie mich jetzt doch als Frage vielleicht zugespitzt formulieren. Ist der westliche Freiheitsbegriff nicht eine Freiheit der Person zur Freiheit des eigenen Willens, in Freiheit von Beschränkung und Freiheit zur verantwortlichen Gestaltung der Zukunft? Und die Freiheit im vedantischen Kontext, die Freiheit von der Person.
Ja, Person ist natürlich nicht der Begriff, sondern es ist jeweils das Ich. Ja. Wir haben ja auch hier in der europäischen Geschichte, man muss eben dann auch jetzt terminologisch ganz genau schauen, bei verschiedenen Autoren ist das ja unterschiedlich, nicht? Wir haben hier natürlich auch die Freiheit vom Ich zur Freiheit in der Gemeinschaft, also in der Communio Sanctorum, das ist die christliche Lesart dieser Geschichte. Höchste Freiheit wird seit der benediktinischen Regel im Gehorsam gegenüber letztlich dem Christusbewusstsein erzielt. Bei Luther ist es ja in dieser Tradition, Luther war sehr stark von der dominikanischen Mystik geprägt, klassisch auf den Punkt gebracht, nicht wahr, indem er in seiner berühmten Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen von 1520, zählt zu einer der reformatorischen Hauptschriften, das so definiert sagt, ein Christenmensch ist frei in allen Dingen und ein Christenmensch ist unfrei in allen Dingen. Also ist jedermann gegenüber frei und jedermann gegenüber untertan. Und diese zwei einander widersprechenden Sätze werden nebeneinander gesetzt und dann miteinander natürlich dialektisch in Beziehung gebracht. Also genau das ist das. Ich muss frei werden vom Ego, um frei zu werden für die größere geistige Realität, die in mir ist. In der Psychologie, seit Carl Gustav Jung, nennt man das dann das Selbst oder die Seele im weiteren Sinne, auch in traditionellen Formulierungen. Und in den asiatischen Formen ist es eben die Freiheit vom Aham, vom Ahamkara, vom Ichmacher, weil sie Vedanta erwähnen, damit der Atman, das übersetzen wir dann meistens mit Selbst, aber da steht zunächst mal Atman, damit der Atman also seine Realität entfalten kann. Die Freiheit ist im Menschen immer beschränkt, ist immer konditioniert, ist nicht determiniert, also wir sind nicht völlig vorbestimmt, aber sind natürlich konditioniert. Und diese konditionierend zu durchbrechen, das ist Freiwerden vom Ego und von den Ego-Projektionen und den leidverursachenden Emotionen. Und dann kommen diese ganzen verschiedenen Terminologien, wie wir sie etwa aus dem Hinduismus, aus dem Buddhismus kennen, aber eben gar nicht so völlig anders aus der christlichen Ordensliteratur. Ich denke jetzt, ich lese gerade sehr viel Teresa von Avila, die hat ja nur noch dann 500-jähriges Gedenken im nächsten Jahr, oder Johannes vom Kreuz. Nicht, das ist zum Teil spannend, wie anthropologisch praktisch sich das abbilden lässt auf die Erfahrung, die wir heute im Zen und im Yoga etwa mit uns selber machen.
Ich stimme schon zu, dass es hier auch sehr viel überschneidende Tendenzen, gerade eben auch in der christlichen Mystik gibt. Aber könnte man es nicht trotzdem darauf zuspitzen, dass es eine Tendenz der europäischen Kultur gibt Richtung Selbst- und Ich-Verwirklichung?
Und naja, das ist etwas Neues. Das kommt mit dem Bürgertum auf, ne? Das kommt mit dem, wie wir in der Literaturwissenschaft, dem bürgerlichen Subjekt auf um 1800. Das spielt natürlich eine Rolle, aber das ist ein Komplementaritätsbegriff, nicht? Also das geht natürlich dann vor allem gegen die Bevormundung durch das Dogma, durch die Kirche, durch staatliche Strukturen aller Art, die dem Individuum eben kein Recht zubilligen. Und diese Selbstverwirklichung ist tatsächlich etwas Neues. Und die hängt natürlich auch zusammen, wir wissen das ja alle, mit ökonomischen Entwicklungen. Ich kann mich selber nur verwirklichen, wenn ich ökonomisch unabhängig bin. Und das setzt ein, nicht? Und das setzt ich würde mal sagen, in der Renaissance ein, für einige wenige, wird dann in der Aufklärung eine breitere Basis und gegen Ende des 19. Jahrhunderts erfasst, ja, den größten Teil der Menschheit, der überhaupt noch nicht in Bezug damit gebracht worden war, nämlich die Frauen. Mhm. Nicht? Das ist ja auch etwas Neues und das ist sicherlich auch dann eine Entwicklung, die heute über die ganze Welt sich ausbreitet, nicht wahr? Diese Frauen, wir sagen immer Emanzipationsbewegung, ist etwas, was nun auch die asiatischen Kulturen erfasst, die davon auch weit entfernt waren, nicht? Da ist zwar die Freiheit des Atman und wir haben einzelne Schriften, etwa im Mahayana-Buddhismus, wo Frauen eine gleichwertige Rolle spielen wie die Männer, aber das ist ganz die Ausnahme. Die Gesellschaften rund um den Globus waren bis um 1900 total patriarchal geprägt, mit wenigen Ausnahmen. Aber das ändert sich heute radikal und das ist ein Bewusstseinswandel, der ganz eng zusammenhängt mit der Wertschätzung des Leiblichen. Die Frau wird ja immer in allen Kulturen eher dem Naturhaften, dem Körperlichen, auch dem Triebhaften, dem Unbewussten und so weiter eher an die Seite gestellt, also dem Yin-Prinzip gegenüber dem Yang-Prinzip. Und also diese Nicht-Dualität hat nun endlich auch die sozialen Verhältnisse und hier eben vor allem die Verwirklichungsmöglichkeiten der Frauen mit ins Spiel gebracht.
Wenn Sie in ein paar Strichen das entstehende neue Menschenbild darstellen müssten, was würden Sie sagen, sticht hier raus?
Es ist ein experimentelles Bild. Es ist nicht mehr eine Schablone, der Mensch ist so oder so, sondern ein Bild, der Mensch ist in Entwicklung. Er hat Potenziale, die sich in sehr verschiedener Weise entwickeln können. Und er kann es selbst in die Hand nehmen, aufgrund seiner Vernunft, seiner Einsicht, diese Potenziale so zu gestalten, dass sie Lebensmöglichkeiten und Lebenschancen bieten. So abstrakt formuliert ist das anwendbar auf das individuelle Leben, auf das Gemeinschaftsleben in partnerschaftlichen Gemeinschaften aller Art und letztlich natürlich auf die Politik und die Ökonomie. Und das ist neu, wenn ich sage experimentell, nicht? Also das, was wir in den Naturwissenschaften erlebt haben, dass es eben keine festen Wahrheiten gibt, sondern immer nur Annäherungen, Experimente, die in einer Theorie ausgedrückt werden. Und der wissenschaftliche Fortschritt besteht bekanntlich in der Falsifizierung einer Theorie. Also auch die Naturwissenschaft verkündet eben nicht absolute Wahrheiten, sondern immer nur relative. Mhm. Und das, so scheint mir, ist tatsächlich jetzt auch auf das Weltbild, auf die sozialen Verhältnisse übergesprungen. Der Mensch gestaltet sich selbst, indem er Welt gestaltet. Und alles, was ihm begegnet, alles, schreibe ich in der Anthropologie, was wir tun, ist Kultur. Wir begegnen immer uns selbst. Aber das Großartige am Menschen ist, er kann das durchschauen. Ja, er weiß, dass er weiß. Er weiß, was er tut. Wenn er denn entsprechend gebildet ist und wenn sein Bewusstsein entsprechend ausgebildet wird, dass der Mensch seine eigenen Projektionen durchschaut. Und genau das ist, wenn man so will, der Inbegriff der Spiritualität, wie wir sie jetzt in asiatischen Übungsformen praktizieren.
Jetzt hat unser europäisches Selbstbild natürlich seit Aristoteles auch sehr viel mit diesem Begriff des Animal Rationale zu tun.
Also das, ja, natürlich.
Das Denken Tieres. Sind wir hier auch in einem Umbruch?
Ja, bei Aristoteles ist natürlich, er schreibt ja nicht Latein, sondern Griechisch, nicht? Da ist zunächst mal die Rede vom Zoon Politikon, also vom Lebe, vom politischen Lebewesen. Aber hier ist eben politisch nun auch nicht im vordergründigen Sinne des Begriffes, wie wir ihn heute gebrauchen, gemeint, sondern es ist das Lebewesen, was in Gemeinschaft sich entwickelt. Mhm. Also in einer Polis jeweils verschiedener Art. Es ist also weder das Individuum, der Ausgangspunkt einer Anthropologie, noch die Masse, sondern es ist genau dieses Wechselspiel, das sich entfalten im Kontext. Wir würden heute sagen, im Anschluss an Martin Buber und Lacan und andere Philosophen, also in einer Ich-Du-Beziehung, in einem personalen sich entfalten oder in wechselseitiger Abhängigkeit. Das ist ja der große buddhistische Begriff. Alles ist nicht, was es ist, sondern es entsteht überhaupt erst als Produkt wechselseitiger Abhängigkeit. Mir scheint, das ist das Charakteristikum und das ist das Besondere einer modernen Anthropologie.
Herzlichen Dank. Ich möchte gerne jetzt auch die Zeit nutzen, um einige Stimmen aus unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zu
bekommen. Ja, gern.
Vielleicht noch ganz kurz für diejenigen von Ihnen, die sich vielleicht per Telefon einwählen wollen, die Telefonnummern werden in Deutschland 0201 545 99 800, in der Schweiz 04151 260 12, in Österreich 01279 73 03. Die Nummer des Konferenzraumes wäre 77580 mit einer Raute-Taste. Und dann gibt es noch einen Einwahlcode, der ist 121212, auch mit der Raute-Taste. Und es gibt noch eine letzte Hürde, wie immer. Sie können sich sichtbar machen, dass Sie sich im Gespräch beteiligen wollen, wenn Sie dann mit Stern 1 die Tastenkombination drücken, dann können wir noch sehen, dass Sie hier sich ins Gespräch mit einbringen wollen. Wir haben in der Zwischenzeit aber schon einige Fragen per E-Mail und hier fragt ein Hörer: Das Gespräch ist hochinteressant. Mich würde interessieren, welche Rolle die Mystik in der Ausbildung der Studenten der Theologie hat.
Ja, also sie hat so gut wie keine Rolle. Natürlich werden die großen Gestalten der Mystik, also wo will man anfangen? Nach meiner Lesart fängt das bei Jesus an und Paulus, der große, ganz große Theologe, Musikwissenschaftler, Musiker und Arzt und Humanist Albert Schweitzer hat ein wunderbares Buch Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben, die Mystik des Apostels Paulus. Also da geht das los. Aber das wird als historisches Datum behandelt, aber die Mystik als Geisteshaltung, die durchdrungen würde in Bezug auch auf eine neue Gestaltung des Weltbildes, des Gottesbildes, des Menschenbildes, spielt in der akademischen theologischen Ausbildung so gut wie keine Rolle. Sehr, sehr bedauerlich. Ich habe zum Beispiel versucht, das zu verändern. Seit 1986 bin ich nach einer längeren Zeit des Aufenthaltes in Indien wieder in Deutschland, erst an der Universität Hamburg, dann Tübingen, dann Regensburg und jetzt München. Und ich habe immer und überall auch Praxiskurse angeboten. Also Praxis in der Zen-Meditation und Yoga, wo dann mit den Studierenden auch dann darüber gesprochen wurde, was das für Konsequenzen für das Weltbild, für das Gottesbild und so weiter hat und für das Menschenbild. Aber Sie können sich vorstellen, dass viele Kolleginnen und Kollegen das abgelehnt haben, nicht nur, weil es jetzt eine östliche Praxis ist, sondern weil überhaupt angeblich Praxis nicht zu einem theoretischen Studium gehört. Und das ist meines Erachtens ein Theoriebegriff und ein Praxisbegriff, der falsch ist, der sich tatsächlich an einem modernen Wissensbetrieb, auch an modernen Kognitionstheorien überhaupt nicht mehr orientieren kann. Denn wir wissen, dass Erkenntnis zustande kommt eben durch Praxis, auch durch Körperpraxis. Wir sprechen von Körperwissen, von Erfahrungswissen, von explizitem und implizitem Wissen. Also das ist alles noch nicht wirklich in der akademischen Praxis angekommen, was wir einerseits kognitionstheoretisch schon lange wissen und was wir aus den mystischen Traditionen ohnehin schon lange wissen.
Wobei es natürlich schon heraussticht und eigentlich hochinteressant ist, aber auch irritiert, dass gerade in der Theologie, die eigentlich als Wissenschaft ja am nächsten an auch der westlichen spirituellen Tradition sein sollte, es eine solche Mauer gibt.
Ja, nicht wahr? Das hängt eben damit zusammen, dass der Rationalismus, der einseitige Rationalismus, die Objektivierung in den Wissenschaften eine solche große Rolle gespielt hat. Das ist, wie gesagt, wissenschaftstheoretisch schon längst Schnee von gestern, aber im akademischen Betrieb, im Normalbetrieb hat sich das noch nicht wirklich umgesetzt.
Ich hätte noch eine Frage, auch von einem Hörer. Der schreibt: Lieber Herr Professor von Brück, sehen Sie eine mögliche Integration dieser eher östlichen und westlichen Menschenbilder? Oder werden sie sozusagen nebeneinander existieren?
Nein, ich sehe eine Integration. Ich habe genau das versucht in diesem Buch, was Sie erwähnt hatten, die in Grundzügen einer modernen Anthropologie. Ich habe das Buch ja zusammen mit Günther Rager geschrieben, der ist Naturwissenschaftler, ist Arzt und Mediziner. Und bin also der Meinung, dass erstens naturwissenschaftliche Perspektiven, die auf Experiment beruhenden Annäherungsaussagen und Hypothesenbildungen und geisteswissenschaftliche Perspektiven, das heißt vor allem die Frage, was tun wir eigentlich, wenn wir forschen? Was tun wir, wenn wir denken? Was tun wir, wenn wir Begriffe benutzen? Dass diese beiden Aspekte zusammenkommen. Und da ist natürlich heute die Welt interkulturell. Es ist schlicht und einfach gar nicht anders möglich, als mit den Kollegen in China und in Indien und in Afrika und Amerika gemeinsam zu forschen. In den Naturwissenschaften ist das selbstverständlich, das ist überhaupt kein Thema, weil man global und globalisiert forscht. in den Geisteswissenschaften glaubt man, sich noch irgendwie abgrenzen zu können. Das hat natürlich wieder politische und religiöse, religionspolitische und andere Gründe. Aber das ist auch längst nicht mehr möglich. Ich nehme also wahr, dass asiatische Denkformen hier bei uns, nicht nur bei mir und in meinem Denken und in meiner Praxis, immer mehr an Boden gewinnen, sondern das ist also empirisch, kann man das zeigen. Und natürlich auch umgekehrt, dass in asiatischen Kulturen westliche Welt- und Menschenbilder und Methoden der Erkenntnisgewinnung einziehen. Nicht? Das ist natürlich in den Wissenschaften sowieso der Fall, aber auch im anthropologischen und soziologischen Denken. Also ich erlebe, ich denke nicht nur, sondern ich erlebe, dass sich diese Welten wirklich einander nicht nur annähern, sondern dass sie einander durchdringen. Und was dabei letztlich mal herauskommt, wissen wir nicht. Ne? Aber gegenwärtig ist es erlebe ich diese Prozesse als enorme Befruchtung, wechselseitige Befruchtung. Natürlich geht das auch nicht konfliktfrei. Nicht? Konflikt ist das, was auch Wissenschaft vorantreibt. Aber es ist ein enormer Erkenntnisgewinn über den Menschen, über das menschliche Bewusstsein, über Möglichkeiten, das, was wir nun zum Beispiel auch in der Hirnforschung ja an empirischen Daten haben, in Theorien zu fassen. Genau das versuche ich in diesem Buch. Nicht wahr? Die Daten, die Hirnforschung im Moment liefert, sind da, aber wie interpretieren wir sie? Wie benennen wir sie überhaupt? Nicht? Wir hatten jetzt solche Begriffe wie Ich, Selbst, Seele, Wille, freier Wille, westliche Kategorien. Zum Teil haben wir eben in indischen Sprachen oder chinesischen oder japanischen viel präzisere Begriffe und Denktraditionen, von denen meine Kollegen in der Hirnforschung begeistert sind, weil ihnen das Möglichkeiten gibt, die Subtilitäten und vor allem die Wechselwirkungen zwischen dem, was wir auseinanderreißen, in unseren Anthropologien viel deutlicher darzustellen, als das nur mit aristotelischen und Descartes'schen Kategorien möglich wäre. Also das ist faszinierend zu sehen, wie ich gerade in München, in unserem humanwissenschaftlichen Zentrum, mit Hirnforschern, Soziologen, Verhaltensbiologen, Chronobiologen, auch Physikern zusammenarbeiten kann. Und dort also, ja, wie soll ich sagen, spannende Diskussionen stoße.
Haben Sie da auch ein Beispiel zur Hand von Unterscheidungen, die einfach hier im asiatischen Kontext einfach
die Forschung zum Beispiel, wie kommt eine Erkenntnis zusammen? Wie kommt eigentlich ein Bild in unseren Kopf? Wie kommt ein Begriff zustande? Ich sage, das ist nicht etwas, eine Abbildung von Wirklichkeit, so wie wir das naiv immer gedacht hatten, wie das noch, also Wahrheit mit der Adäquationstheorie beschrieben haben, nicht? Wahrheit ist die Adäquatio intellectus et rei, also die Übereinstimmung des Intellekts mit der Sache. Ja, das ist sozusagen ein äußeres, Thomas von Aquin ist diese Formulierung im aristotelischen Sinne. Also in dem Sinne, dass also eine Abbildung dann plötzlich bei uns da wäre, sondern wir erkennen heute, dass jedes Erkennen höchst aktiv ist, dass unser Bewusstsein also die Dinge formt. Die Dinge sind nicht so draußen, wie sie sind, sondern wir sehen sie so, weil unser Bewusstsein so funktioniert, wie es funktioniert. Und diese Mechanismen kennenzulernen, das ist nun genau die von Indien her so genau entfaltete Psychologie und Erkenntnistheorie. Und das ist ein Beispiel, in dem ich also mit meinen Kollegen da wunderbar zusammenarbeiten kann.
Eine Frage von einer Hörerin kommt aus einer ganz anderen Richtung. Sie schreibt, lieber Herr von Brück, Ihre Ausführungen zeugen von Ihrem weiten Verständnis und Kenntnis von so vielen. Nun, da ich selber aus der Anthroposophie komme, würde ich mich sehr interessieren, falls Sie diese kennen, wie Sie sie einschätzen. Denn Steiner, Ihr Gründer, hat die Erweiterung des Bewusstseins inklusive Karma-Begriff wahrscheinlich nicht sinnlicher Welten etc. auf das mitteleuropäische Denken verankert. Und es gibt starke Wirkungen, vor allem im Bereich der Umsetzungen, Waldorfschulen, Bankwesen, Krankenhäuser, Landwirtschaft. Aber es ist keine Bewegung geworden, wie das Interesse für Buddhismus. Wie sehen Sie diesen Beitrag für unsere Kultur?
Ja, das ist natürlich jetzt ein wirklich weites Feld und eigentlich ein Thema für eine ganz eigene Sendung, die Anthroposophie. Es ist ja so, ich habe das große Privileg gehabt in Indien. Ich habe in den 80er Jahren eben mehrere Jahre, über 5 Jahre in Indien gelebt. Dort habe ich noch Krishnamurti kennengelernt, auch persönlich und sehr persönlich im ganz privaten Bereich. Und Krishnamurti hängt natürlich ja eng mit der Theosophie und Anthroposophie zusammen. Ich will nicht, aber die Dame, die fragt, kennt das natürlich, darauf eingehen. Sicherlich auch, wenn viele meiner anthroposophischen Freunde und Kollegen das ein bisschen anders sehen, aber aus meiner Sicht des Historikers sind natürlich viele Anregungen, die in der Anthroposophie dann weitergedacht worden sind und auch praktisch umgesetzt worden sind, entstammen der theosophischen Bewegung. Und die Theosophie Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt, hat natürlich ganz, ganz starke Anleihen oder Anregungen empfangen aus Asien. Die Anthroposophie ist nicht einfach eine Kopie der Theosophie, das wäre auch falsch. Aber das Interessante ist, dass genau die Überwindung dieser Dualismen, von der wir gesprochen haben, auch das große Thema oder ein großes Thema in der Anthroposophie ist. Und zwar eben nicht nur theoretisch im Weltbild, sondern die Dame hat es schon so geschrieben, mit Auswirkungen auf die Bildungspraxis, auf die Heilungspraxis und vieles andere. Und das ist etwas, was natürlich heute eine ganz große Rolle spielt und weiterentwickelt werden sollte. Nicht? Ohne dass man sich jetzt verhakelt, wo kommt was her und wer kann nun die Urheberschaft für sich beanspruchen, sondern wir müssen verschiedene Praxen und Theorien, die sich hier ergeben, testen und ausprobieren, was bringt uns wirklich weiter. Denn dass wir weitergebracht werden müssen und weitergebracht werden wollen, das ist ja wohl offenkundig, und zwar in allen Bereichen, im Bereich der Bildung, im Bereich der Gesundheit, im Bereich der musischen Erziehung, die so wichtig ist und heute so stark vernachlässigt wird, im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Politik, dass wir erkennen, alles Leben ist auf Wechselseitigkeit aufgebaut und durch eine entsprechende Disziplin, geistige Disziplin, kommt es zu einem Bewusstseinstraining, zu einer Einsicht in die Achtsamkeit, in die Funktionsweisen des Bewusstseins, durch die also enorme Erkenntnisse möglich sind. Wir nutzen nur einen ganz geringen Teil unserer Bewusstseinskräfte. Meditation und all diese verschiedenen Praxen, über die wir gerade gesprochen haben, dienen dazu, diese Potenziale zu erschließen. Und das wird uns noch Jahrhunderte, Jahrtausende, wer weiß, noch viel länger beschäftigen.
Vielleicht noch eine letzte Frage, auch von einem Hörer. Vielen Dank für Ihre interessanten Ausführungen. Teil des westlichen Bewusstseins war ja auch die Gestaltung der Welt, in den letzten Jahrhunderten auch stark durch Wissenschaft und Technik. Diese Gestaltungsimpulse haben auch einen zivilisatorischen Entwicklungsschub nach sich gezogen, der im Großen und Ganzen betrachtet unsere Möglichkeiten sehr erweitert hat. Wie sehen Sie das Verhältnis dieses Gestaltungswillens mit einer modernen Spiritualität? Oder anders gefragt, wie kann eine moderne Spiritualität Welt gestalten?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage und auch eine ausgezeichnete Schlussfrage, denn darauf kommt es in der Tat an. Nun ist es so, die weltgestaltende Kraft des Menschen setzt nicht erst mit der modernen Technik ein, sondern wahrscheinlich mit Beginn der Menschheit. Also bereits die Zähmung des Feuers, wenn man so will, und dann natürlich der Ackerbau und also die neolithische Revolution, wie man das nennt, und so weiter und so fort, sind Gestaltungen. Kultur ist immer Veränderung der Natur des Vorgegebenen und alles, was uns heute in der Welt begegnet, ist durch Kultur geformt. Und ich stimme Ihnen völlig zu, also dem Hörer, der geschrieben hat, stimme völlig zu, dass uns die moderne Entwicklung, Naturwissenschaft und Technik große Segnungen gebracht haben, im Sinne eines viel größeren Lebensmöglichkeiten. Man denke nur an den Bereich der Medizin, der Verlängerung der Lebenserwartung und vieles andere. Aber diese Entwicklung hat nun eben auch ihren Preis gehabt. Und dieser Preis ist in den letzten Jahrzehnten so in die Höhe getrieben worden, dass also die Grundlagen unserer Lebenswelt gefährdet sind. Es kommt also darauf an, eine Spiritualität zu entwickeln. Ich habe das vorhin mit dem Begriff der Ökosophie anzudeuten versucht. Eine Spiritualität der Wechselseitigkeit, der Einheit allen Lebens zu entwickeln, aus der dann tatsächlich das folgt, was der von mir vorhin schon zitierte und sehr verehrte Albert Schweitzer genannt hat, die Ehrfurcht vor dem Leben, die Veneratio Vitae, wie er das nennt. Ehrfurcht vor dem Leben kommt bei Schweitzer nicht aus dem Impuls, ich muss, sonst geht's mir schlecht, sondern aus einer mystischen Erfahrung, nicht? Er hat das da selbst beschrieben, er hat die Nilpferde im Ogowe-Fluss als so ein grandiose Erscheinung von Leben empfunden, dem er nur in Ehrfurcht gegenübertreten konnte. Diese Haltung durch Konzentration, durch Achtsamkeit, durch, wie ich gerne sage, Qualität statt Quantität, das ist ganz wesentlicher Gesichtspunkt, der unsere gesamte Ökonomie und Politik betrifft. Also diese Gesichtspunkte in einer Spiritualität zu entwickeln, nicht, ich sage das auch gegenüber manchen Anregungen, die ich von meinem großen Mentor und Freund Karl-Friedrich von Weizsäcker empfangen habe, nicht im Sinne, wie er das meint, einer asketischen Kultur, asketischen Weltkultur, sondern einer Kultur der Neubesinnung auf die Qualität des sinnlichen Erlebens. Und wenn ich Qualität wahrnehme, das ist verbunden auch mit einer gewissen Verlangsamung natürlich der Prozesse, wenn ich Qualität wahrnehme, dann ist es so, dass ich auch entsprechend mich anders verhalte, der Umwelt gegenüber den anderen, oder der Mitwelt, wie ich das vorhin gesagt habe, gegenüber den anderen Lebewesen und den Mitmenschen gegenüber. Wenn Spiritualität diese Dimension nicht im Blick hat, wenn sie das nicht entwickelt, dann ist sie meines Erachtens untauglich für unsere gegenwärtige Zeit.
Herr Professor, wir sind auch am Ende unserer Sendezeit angekommen. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich glaube, ja, Sie haben hier wirklich ein Menschenbild entwickelt, das eine Synthese zwischen Ost und West hier versucht auszuarbeiten.
Ja, genau das versuche ich. Eine, wie ich nenne, kreative Integration.
Danke dafür, ja. Und auch den Zuhörern herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.
Ihnen auch alles Gute, den Hörern und denen, die sich gemeldet haben, auch alles Gute. Und ich wünsche Ihnen weiter einen guten Weg.
Dankeschön. Einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Steininger. Auf Wiederhören.